Die Linkspartei ist in heftigen Turbulenzen. Eine Wahlschlappe folgt der nächsten, wie gerade die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gezeigt haben. Die beiden Bundesvorsitzenden haben ihren Rückzug angekündigt und gleichzeitig ist das Bündnis Sarah Wagenknecht auf Erfolgskurs. Für den früheren Bundestagsabgeordneten der Linken Jan van Aken ist das der Moment zu sagen, jetzt gehe ich an den Start. Er will beim Bundesparteitag im Oktober als Parteivorsitzender kandidieren. Und außerdem hat er gerade ein Buch mit dem Titel Worte statt Waffen geschrieben. Darin geht es um die Frage, wie Kriege enden und Frieden verhandelt werden kann. Über all das wollen wir im Telepolis-Podcast miteinander sprechen. Schönen guten Tag, Jan van Aken.
Hallo.
Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, dass die Linke wieder auf die Beine kommen kann?
Naja, weil wir einige unserer zentralen Probleme hinter uns gelassen haben. Ich glaube, viele Menschen wussten in den letzten Jahren nicht mehr genau, wofür die Linke steht, weil bei zentralen Fragen haben wir immer unterschiedliche Messages rausgesendet. Außerdem wurden wir immer als streitende Partei, also miteinander streitende Partei wahrgenommen und niemand wählt Menschen gerne, die sich untereinander streiten. Und ich glaube, das ist mit der Absplitterung von BSW hinter uns und deswegen sehe ich jetzt ein großes Potenzial für uns, wenn wir jetzt wieder mit einer Stimme sprechen können, wenn wir Position klar machen und gemeinsam nach außen vertreten. Ich glaube, dann sind wir für viele wieder wählbar.
Aber schon nach dem Parteiaustritt von Wagenknecht und ihren Mitstreitern hieß es, die Störenfriede sind weg, jetzt starten wir durch. Das ist aber nun schon ein paar Monate her. Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sind gerade erst gelaufen. Das sieht noch nicht so aus, als ob die Linke davon profitieren könnte.
Na, ich glaube, so schnell geht das nicht. Also das kennen wir auch aus unseren privaten Beziehungen. Wenn das Vertrauen erstmal weg ist, dann braucht das eine Zeit, das Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, wir haben einige gute Ansätze in der letzten Zeit gezeigt. Also wenn man sich zum Beispiel in Sachsen anguckt, den Wahlkampf von Namsü in Leipziger Osten, der es mit Haustürgesprächen, ich glaube, die haben an 46.000 Haustüren geklopft, geschafft hat, wirklich Vertrauen bei den Menschen wieder aufzubauen. Und der hat dann 40% da bekommen aus dem Stand. Also ich glaube, wenn wir methodisch strategisch richtig rangehen, dann können wir über die Zeit wieder Vertrauen aufbauen, aber über Nacht geht das natürlich nicht.
Das heißt also, Ihre Strategie heißt weiter so?
Weiter so wie Namsü vielleicht, ja. Und also diese Strategie, im direkten Gespräch mit den Menschen, sie davon zu überzeugen und auch erstmal nachzuhorchen, wo drückt eigentlich der Schuh? Also nach dem Motto, die anderen Parteien reden, wir hören zu, das ist so eins unserer Ziele. Das geht natürlich nicht überall. Also wir planen es jetzt gerade auch in Hamburg für den Wahlkampf, dass wir das auf jeden Fall in mehreren Stadtteilen machen werden, genau dieses erst zuhören, daraus Forderungen entwickeln, damit in den Wahlkampf gehen und dann wieder Vertrauen zurückgewinnen bei den Menschen. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht neu ist. Haustürgespräche haben wir schon immer gemacht, aber dass wir systematisch sozusagen dahin gehen, wo es weh tut.
Wie stellen Sie sich denn das künftige Verhältnis von Linkspartei und Bündnis Sarah Wagenknecht vor?
Ja, wie stelle ich mir das Verhältnis von Linkspartei zu Grünen oder SPD vor? Also das sind alles andere Parteien mit anderen Schwerpunkten. Alle bedienen gerade ein rassistisches Narrativ. Alle tun gerade so, als ob Migration das größte aller Probleme wäre. Davon grenzen wir uns ganz klar ab. Und auf der anderen Seite haben wir gerade eine drohende faschistische Gefahr. Nach den Wahlen jetzt in Thüringen und Sachsen ist das ja nochmal so richtig evident geworden. Und da ist meine Parole, alle gemeinsam gegen den Faschismus. Das heißt, auf der einen Seite die anderen Parteien dafür kritisieren, dass sie mit ihrer Politik der letzten Jahre, das gilt jetzt nicht für BSW, mit dieser ganzen neoliberalen Umformung der letzten drei Jahrzehnte den Boden bereitet haben für diesen Rechtsruck und auf der anderen Seite aber mit ihnen gemeinsam dann auch gegen den Faschismus kämpfen. Und BSW ist eine demokratische Partei, also die würde ich da jetzt nicht anders behandeln als SPD oder Grüne.
Aber es ist ja so, dass im BSW viele sind, die früher in der Linkspartei waren. Nun haben die noch relativ wenige Mitglieder, aber viele Unterstützer kommen aus dem linken Spektrum. Also ergibt sich daraus nicht dann doch ein besonderes Verhältnis? Denn Sie sind ja vermutlich auch noch mit Leuten in Kontakt, die aus der Linken rausgegangen sind oder die vielleicht noch in der Linken sind, aber sich mit dem Gedanken tragen, rauszugehen. Oder ist das für Sie ein Bruch und damit ist das jetzt wirklich ein Graben auch zwischen diesen Parteien?
Naja, also das, was Sie da jetzt schildern, ist ja was Emotionales. So, und das kann ich verstehen auf der lokalen Ebene. Ich bin jetzt ja durch die Kreisverbände unterwegs und da gibt es natürlich auch Verletzungen. Aber ich sag mal so, strukturell gibt es keine Verletzung von einer Partei zu einer anderen Partei. Ich habe die nicht und deswegen ist der Graben da nicht größer oder weniger groß als zu anderen Parteien. Also diese Parteienpsychologie funktioniert, glaube ich, nicht.
Die AfD und auch das BSW wurden in Thüringen und in Sachsen von vielen Menschen gewählt, die mit der Migrationspolitik der Bundesregierung unzufrieden sind. Und mittlerweile haben ja auch die Ampelparteien und vor allem auch die Union eine deutlich härtere Gangart in dieser Frage eingelegt. Wird es da auch bei der Linken ein Umdenken geben?
Nein, auf keinen Fall. Also ich finde, Menschennot muss geholfen werden. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und jetzt dieses ganze Gerede davon, irgendwie, dass Menschen anderer Hautfarbe schuld sind an der Misere hier in Deutschland, das ist ein reines Ablenkungsmanöver und das geht wirklich von den Grünen über SPD bis zur CDU. Die haben es verbockt. Die haben in den letzten 30 Jahren diese neoliberale Kürzungspolitik zu verantworten. Deswegen funktioniert so vieles nicht mehr. Das ist ja die Erfahrung, die viele Menschen machen. Nichts funktioniert mehr. Sie haben wirklich Zukunftsängste, weil einerseits sie reale Lohnsenkungen hatten in den letzten Jahren durch die Inflation, auf der anderen Seite die öffentliche Infrastruktur nicht mehr funktioniert. Und das ist jetzt natürlich ein ganz mieser Schachzug dieser ehemaligen oder jetzigen Regierungsparteien, da die ganze Schuld auf Geflüchtete zu schieben. Das Dumme ist, das verfängt. Alle machen es mit, die ganzen Medien reden über Migration, alle Parteien reden über Migration. Kein Wunder, dass jetzt ein Großteil der Menschen denkt, oh, dass ich jetzt weniger verdiene als noch vor ein paar Jahren, das liegt an den Geflüchteten, was total albern ist. Die Mieten steigen, weil Vermieter die Mieten erhöhen und nicht, weil es da Geflüchtete gibt. Aber diese Erzählung verfängt leider bei viel zu vielen, aber wir werden da unsere Position natürlich nicht ändern. Also ich bin Internationalist, wir sind eine internationalistische Partei, fertig.
Sie haben kürzlich in einer Fernsehdebatte gesagt, alle Menschen in Not haben ein Recht, nach Deutschland zu kommen. Das wären unterm Strich bestimmt ein paar hundert Millionen. Wie soll das gehen?
Die kommen aber nicht. So zu tun, als ob jetzt, wenn man sagt, Menschen in Not, denen muss geholfen werden und dann kommen jetzt plötzlich 100 Millionen. Natürlich kommen die nicht. Es gibt viele Menschen in Not, denen könnten wir von ihr aus auch helfen. Ich meine, gerechtere Wirtschaftsbeziehungen würden sofort ein riesiges Ausmaß an Fluchtursachen beseitigen. Die Kriege zum Beispiel, schauen wir uns gerade aktuell Sudan an. Im Sudan tobt ein ganz fürchterlicher, blutiger Krieg. Millionen von Menschen sind dort auf der Flucht. Viele von denen werden auch versuchen, nach Europa zu kommen. Und dabei hätte es Europa in der Hand, mit ein wenig, und das ist wirklich ernst gemeint, ein wenig politischen Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate, dass sie diesen Krieg nicht weiter befeuern. Sie hätten es im Griff, irgendwie diesen Krieg möglichst schnell zu beenden und damit wiederum Fluchtursache von Millionen Menschen zu beheben. Also jetzt immer so zu tun, dass wir hier gar nichts mit den Fluchtursachen zu tun haben und wir sind nur die Opfer, weil so viele hierher kommen, das ist wirklich eine Umdrehung der Tatsachen und auch eine Umdrehung der Schuldfrage.
Aber die Frage ist ja, lässt sich Migration unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt haben, überhaupt regeln? Und regeln heißt eben auch, darüber zu sprechen, wie viele Menschen am Ende zu uns kommen können. Und es sind ja auch, glaube ich, rund 200.000, die ohne Asylrecht in Deutschland weiterhin sind, von denen sich Deutschland aber nicht trennen kann oder nicht trennen will. Und darüber diskutieren ja auch viele Menschen. Also Frage ein bisschen zugespitzt, ist geregelte Migration, die auch Begrenzung beinhaltet, grundsätzlich inhuman?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, dass wir jetzt die gleiche falsche Debatte hier jetzt auch führen. Also wieso muss man überall, wo es um Probleme geht, wenn Menschen jetzt in Ostdeutschland AfD wählen, wieso müssen wir jetzt die ganze Zeit über Migration reden? Damit machen wir genau den Fehler, dass wir einfach in die Falle der AfD tappen. Warum bitte sehr wählen die Menschen in Sonneberg einen AfD-Landrat, den ersten in Deutschland? Warum? Jetzt kann man sagen, wegen der ganzen Geflüchteten in Sonneberg, die können sie nur mit der Lupe suchen da. Ich finde, wir müssen nicht die ganze Zeit, damit machen wir doch nur den Diskurs der AfD mit. Ich möchte den nicht mitmachen. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit über Migration zu reden. Es geht nicht. Lassen wir uns über neoliberale Politik reden. Lassen Sie uns über den Mindestlohn reden. 44% der Menschen in Sonneberg leben vom Mindestlohn. Lassen Sie uns doch darüber reden.
Ich finde es trotzdem wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Wenn wir uns mal anschauen, das Wahlverhalten der Menschen in Thüringen, also die Probleme, die sie umgetrieben haben, das sind soziale Fragen ganz wichtig. Also wenn Leute extrem wenig verdienen, dann prägt das ihr Wahlverhalten. Aber fast genauso viele sagen, das Thema Zuwanderung ist ihnen wichtig, auch innere Sicherheit. Und gerade da gibt es ja auch Verbindungen mit, ich sage Stichwort Solingen und so weiter. Man muss drüber sprechen, glaube ich, auch wenn man dieses Thema ganz anders sieht als andere.
Ich weiß das nicht. Also wir fallen hier wirklich in so eine Falle der AfD, die alle anderen Parteien mitmachen. Irgendwer sagt dann plötzlich, das ist die Mutter aller Probleme und schon plappern das alle nach. Vor 3, 4, 5 Jahren haben wir die gleichen Diskussionen geführt. Da ging es um Sozialkürzungen, da ging es um die soziale Schieflage und so weiter. Und damals waren wahrscheinlich die Wahlentscheidungen noch anders geprägt, weil der öffentliche Diskurs ein anderer war. Natürlich, wenn man jeden Tag auf der Titelseite liest, irgendwie, wie schlimm die Geflüchteten mir meine Wohnung Wohnung mit wegnehmen und überhaupt für meine scheiß Lage verantwortlich sind, dann glauben das irgendwann immer mehr Menschen. Aber wir müssen das doch nicht noch befeuern.
Gut, dann lasse ich das mal so stehen. Sie haben ein Stichwort gegeben, Neoliberalismus. Das wäre Ihnen lieber, darüber zu sprechen, gehört natürlich auch dazu. Und das ist ja auch ein Kernthema der Linken, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit aussprechen, für eine Wirtschaftspolitik, wo mehr bei den Menschen unterm Strich ankommt. Sieht sich die Linke da allein auf weiter Flur? Was ist da die Kernmarke der Linken?
Naja, die Kernmarke ist, dass wir die Partei sind, für die Menschen, die am Ende des Monats zu wenig Geld in der Tasche haben, da sind, mit ihnen kämpfen und für sie kämpfen. Das tut niemand. So, und das sind sowohl die Erwerbslosen, das sind die Rentner und Rentnerinnen, das sind auch die, die sich den ganzen Tag krumm legen auf Arbeit und gerade mal vom Mindestlohn irgendwie leben müssen und oft sogar noch aufstocken müssen. Das heißt, die Menschen, die wirklich keine Stimme in dieser Gesellschaft haben, mit ihnen gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen, das ist, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal.
Aber das ist ja eine Kernmarke der Linken schon lange und das hat ja auch mal ganz gut funktioniert. Da gab es Zustimmungswerte bundesweit von 10% und sogar noch mehr und jetzt liegt man bei 3 und ein bisschen. Das kommt offenbar bei den Leuten nicht an. Warum nicht?
Naja, wie gesagt, wir haben kein gutes Bild abgegeben. Wir haben in den letzten Jahren uns relativ viel gestritten und wir waren nicht klar in den Aussagen zu allen wichtigen gesellschaftlichen Fragen. Und das nimmt man einem natürlich übel, das verstehe ich völlig. Und das wird jetzt unsere Aufgabe sein, auch als neues Führungsteam. Das ist sagen, ab jetzt mit einer Stimme und vor allen Dingen ab jetzt sehr klare Kanteforderungen im sozialen Bereich. So wie wir das ja zu unserer Gründungszeit als Linke gemacht haben, 2007, Mindestlohn war das eine zentrale Thema, wo wir immer wieder drauf gepocht haben, was wir am Ende ja auch gewonnen haben. Wir haben es damals gekonnt, ich glaube, wir können das heute immer noch.
Gast im Telepolis-Podcast ist der linken Politiker Jan van Aken, der im Oktober für den Bundesvorsitz der Partei kandidieren will. Herr van Aken, ein anderes wichtiges Thema, auch für die Linkspartei, ist die Frage Krieg und Frieden. Das war schwierig für die Partei. Ich erinnere daran, das war ja auch ein Grund, weswegen es dann zu dieser Abspaltung von Wagenknecht und anderen gekommen ist. Das Verhältnis zum Beispiel des Parteivorstands zu der Friedensdemonstration in Berlin. Also da wurde viel diskutiert bei den Linken, viel gestritten. Wie wichtig ist Ihnen dieses Thema?
Ja, das ist mein Thema. Also seit 25 Jahren mache ich nichts anderes als Friedenspolitik, Abrüstung. Ich habe bei den Vereinten Nationen als Waffeninspektor gearbeitet. Ich habe das im Bundestag 8 Jahre lang gemacht, irgendwie hauptsächlich die Waffenexporte zu kritisieren, die Auslandseinsätze. Und das ist auch im Moment mein Job bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, zu dem Thema zu arbeiten. Also das ist sozusagen mein Kernthema und das werde ich natürlich genauso weitermachen. Ich habe mir nicht umsonst auch dieses Buch geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass das genau in dem Moment rauskommt, wo ich plötzlich für den Parteivorsitz kandidiere. Aber ich glaube, der fasst meine Position da gut zusammen. Und das heißt, immer erst nach zivilen Lösungen suchen, keine Waffenlieferungen, keine Auslandseinsätze. Aber als Internationalist sage ich auch immer, wir brauchen denn andere zivile Antworten, um den Unterdrückten der Welt zu helfen.
Sie beschreiben in dem Buch, wie erfolgreiche Friedensverhandlungen laufen können, wie sich Kriege schon im Vorfeld verhindern lassen. Da ist viel von bewährter diplomatischer Praxis die Rede. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben da auch selbst viel Erfahrung. Und ich habe dem Buch entnommen, eine ganz entscheidende Frage ist immer auch die Sicherheitsinteressen aller Seiten zu berücksichtigen. Warum haben wir trotz all dieser Erfahrungen und Erkenntnisse, und so wie Sie sind ja da viele schon lange unterwegs im diplomatischen Geschäft, warum haben wir dann trotzdem wieder Krieg mitten in Europa?
Naja, ich glaube, das mit dem die gegenseitigen Sicherheitsinteressen ernst nehmen, das hat im Kalten Krieg funktioniert. Da waren zwei große Blöcke gegeneinander und die haben sich ernst genommen und die haben dann sozusagen immer aufeinander reagiert. Wenn eine Seite sagte, das beeinträchtigt mein Sicherheitsinteresse, dann wurden kooperativ Lösungen gefunden. Das gibt tolle Beispiele für, wie sie das damals in den 70er Jahren hinbekommen haben. Und in den letzten 30 Jahren hat es nicht mehr funktioniert. Da hat die NATO ein Raketenschild aufgebaut, da hat Russland gesagt, das bedroht unsere Sicherheit. Und da hat der Westen gesagt, ist uns doch egal. Und ich glaube, das war der große Fehler, dass man eben gesagt hat, wir im Westen spielen in der ersten Liga, ihr Russland spielt in der dritten Liga, ist uns egal, was eure Sicherheitsinteressen sind, halte ich bis heute für einen ganz, ganz großen Fehler. Das ist keine Ursache für den Krieg, es ist noch schon gar keine Rechtfertigung für den russischen Angriff, aber es war ein großer Fehler.
Sie gehen ja auch ganz konkret auf den Krieg ein in der Ukraine, den Russland begonnen hat, der mittlerweile ja aber auch auf russischem Gebiet geführt wird. Und da sagen Sie einerseits, Sie sind gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie sagen aber andererseits, es kann keinen gerechten Frieden geben, sollte Russland weiterhin große Teile des ukrainischen Territoriums kontrollieren. Wie passt das zusammen?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so formulieren würde. Also ich sage immer, ich bin dafür, dass die Waffenlieferungen gestoppt werden. Aber das reicht nicht. Man muss denn was anderes dafür tun, dass man eine Verhandlungslösung bekommt, wo am Ende ein gerechter Frieden für die Ukraine dabei rauskommt. Was genau gerechter Frieden heißt, das können nur die Menschen in der Ukraine und in Russland bestimmen. Da mache ich mich gar nicht weit aus dem Fenster hängen. Aber ein Diktatfrieden, in dem Russland einfach sagt, das läuft jetzt so, so und so, das wäre für mich genauso eine Katastrophe wie ein Weiterführen des Krieges, denn damit hätten wir das Völkerrecht zerschmettert. Das wäre eine Einladung an alle Imperialisten, ihre Nachbarn zu überfallen.
Aber die Frage ist ja, was ist jetzt konkret möglich? Darüber wird ja diskutiert. Mittlerweile spricht ja selbst der Bundeskanzler davon, dass Zeit für Friedensverhandlungen jetzt sei und dass man auch Russland damit beteiligen möchte. Da hat sich ja schon ein bisschen was bewegt. Sehen Sie da Licht am Horizont?
Ja, tatsächlich. Denn seit 2,5 Jahren sagen wir als Linke irgendwie, ihr müsst was für Verhandlungen tun. Also es ist auch völlig egal, ob man jetzt für oder gegen Waffenlieferung ist. Alle müssen die Frage beantworten, wie komme ich zu Friedensverhandlungen? Denn 3/4 aller Kriege enden mit Friedensverhandlungen. Das ist der Weg daraus. Es macht aber einen riesen Unterschied, ob ich die nach 3 Monaten oder erst nach 30 Jahren habe. Also wenn wir jetzt noch ein paar Jahre warten, dann ist die gesamte Ukraine komplett zerstört, hunderte tausend Menschen tot. Das darf nicht sein. Und deswegen sage ich seit 2,5 Jahren, warum bindet der Bundeskanzler oder die Europäische Union nicht viel stärker China ein? Denn China hat ganz klar gesagt, das ist eine völkerrechtswidrige Aggression. Sie möchten, dass der Krieg beendet wird und sie sind bereit, irgendwie an Verhandlungsformaten mitzumachen, aber man musste auf China zugehen, muss sie einbinden und das wurde bislang verweigert. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass Scholz das gesagt hat, er ist für Verhandlungen, aber jetzt muss er was dafür tun. Also aus meiner Sicht müsste er morgen einfach mal nach Peking fliegen und offiziell öffentlich China einladen, gemeinsam eine Friedenskonferenz auszurichten. Denn ich bin mir ganz sicher, wenn Xi Jinping einlädt, dann kommt ein Wladimir Putin auch.
Parallel zu diesem Krieg und parallel zu den ganz bescheidenen Dingen, die da bislang in Richtung Friedensverhandlungen passieren, läuft ja eine massive Aufrüstung. Und zwar auf so ziemlich allen Seiten. Russland rüstet weiter massiv auf und der Westen ebenfalls ganz enorm. Deutschland ist auch davon betroffen. Und da heißt es, wir müssen uns auf diese Weise schützen vor Russland, das dann möglicherweise auch in Richtung Berlin marschieren könnte. Wie bewerten Sie das?
Naja, ich bin nun Naturwissenschaftler und erstmal gucke ich mir die Zahlen an. Und die Zahlen sind relativ klar. Die europäischen NATO-Staaten ohne die USA, also selbst wenn Trump gewählt wird, aus der NATO aussteigt, was auch immer, nur die europäischen NATO-Staaten geben doppelt so viel für das Militär aus wie Russland. Und das ist schon kaufkraftbereinigt. So, das ist schon umgerechnet auf die reale Kaufkraft. Und wenn ich dann sehe, dass die westeuropäischen Staaten doppelt so viel wie Russland ausgeben, und wenn man dann noch weiß, dass jeder Angriff gegen ein anderes Land eigentlich immer die 3- bis 5-fache Schlagkraft erfordert, frage ich mich, wie irgendwer tatsächlich ernsthaft Angst hat, irgendwie, dass Russland die NATO hier in Europa angreifen sollte. Also insofern ist dieses ganze Aufrüstungsgerede hat nichts mit realen Kräfteverhältnissen oder mit realen Erfordernissen zu tun, sondern das ist einfach jetzt der Einstieg in ein neues Wettrüsten. Da wird eine neue Blockkonfrontation aufgebaut und die sollten wir verhindern.
In den 80er Jahren, als der Kalte Krieg tobte und als es auch um ganz konkrete Aufrüstungsfragen ging, ich sage NATO-Doppelbeschuss, Mittelstreckenraketen, hat sich in Deutschland im Westen wie im Osten eine starke Friedensbewegung entwickelt. Bislang ist die Friedensbewegung hierzulande eher noch dünn besetzt. Es gibt mal die eine oder andere größere Demonstration, da wird auch wieder eine vorbereitet, aber vieles schlummert da noch vor sich hin. Welches Potenzial sehen Sie in der Friedensbewegung? Welche Rolle sollte die Linke dabei spielen?
Na, die Linke sollte eine zentrale Rolle spielen und das Potenzial ist da. Wobei man sagen muss, eine Friedensbewegung gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr. Ich komme ja viel mit Vorträgen überall in Deutschland herum, auch in kleinere Städte. Und egal wie klein die Stadt ist, es gibt überall eine örtliche Friedensgruppe. Die machen ganz tolle Arbeit, gehen an die Schulen, wenn die Bundeswehr dahin will und so weiter und so fort. Aber eine Bewegung im Sinne von einer bundesweiten Vernetzung, die gemeinsam was bewegen könnte, das sehe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Und darum muss es gehen, das wieder aufzubauen. All die in diesen Friedensgruppen, mit den allermeisten, habe ich 1983 im Bonner Hofgarten demonstriert gegen den Doppelbeschuss der NATO. Das ist also mehr so meine Generation, 60 plus. Und ich glaube, wir müssen es jetzt schaffen, sozusagen auch die jüngeren Generationen wieder auf die Straße zu bringen für Abrüstung. Das ist unser Ziel. Also wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung bereiten gerade eine Kampagne vor zu einer globalen Abrüstung. Das machen wir im internationalen Netzwerk mit sehr vielen anderen Organisationen in aller Welt. Und da geht es darum, dass alle Länder gleichzeitig ihren Militärhaushalt um 10% verringern würden.
Danke herzlich für das Gespräch, Jan van Aken.
Ich danke Ihnen.
Das war Jan van Aken, arbeitet derzeit für die Rosa-Luxemburg-Stiftung zu internationalen Konflikten und im Herbst will er Bundesvorsitzender der Linkspartei werden.